Es ist mir eine Freude, euch wieder zu sehen und Gemeinschaft mit euch zu haben unter und mit dem Wort. Das Wort, das ich heute zugrunde lege, ist mehr als kompakt. Ich weiß nicht, ob das postmoderne Menschen überhaupt verstehen. Schauen wir mal. Dafür gibt es ja auch Prediger und Lehrer, damit man das Wort interpretiert. Also, ich bereite uns vor auf ein kräftiges Menü und hoffe, ihr könnt gut zubeißen. Aus Römer 8, Römer 8 von Vers 29 an. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollen dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Nacktheit oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur unterscheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ihr Lieben, man konnte vor einigen Wochen und Monaten mehrfach den Titel in der Allgäuer Zeitung lesen, das Ende der Gewissheiten. Und damit sollte signalisiert werden, dass wir in einer Zeit leben, in der immer weniger gewusst wird, was trägt, was die Mitte und das Ziel des Lebens sind, und worauf es überhaupt in unserer Existenz ankommt. Das wurde im Politischen, im Gesellschaftlichen, im Künstlerischen, in allen Gebieten dieses Lebens reflektiert, immer mit dem resignierenden Resultat, wir wissen nicht mehr, was die Basis ist. Ihr Lieben, und dieses Denken rührt daher, dass es auf der einen Seite eine Wissensexplosion gibt, wie nie zuvor in der Welt. Das können wir an den Medien feststellen. Es gibt aber andererseits auch ein Defizit von Wissen über Leben und Glauben, wie auch kaum zuvor. Der Agnostizismus, das heißt die Unwissenheit, und der Atheismus, das heißt, die Gottlosigkeit, nehmen weltweit ein Stück weit Überhand. Und das ist der Grund, warum wir uns heute Morgen auch damit beschäftigen wollen, weil wir zugleich auch feststellen, dass die Fundamente in Kirchen und Gemeinden auch anfangen zu bröseln und man sich die Frage stellt, ist das mit Gott alles noch so einwandfrei, wie ich das ein Leben lang geglaubt habe? Oder in den letzten 5 oder 10 Jahren? Stimmt das alles, was die Bibel sagt? Ist das alles wirklich nachprüfbar, was wir denken als Christen und was wir glauben? Ist das alles verlässlich oder nicht vielleicht eine subjektive Einbildung, eine fromme Prägung, die mehr oder weniger in kritischen Situationen wirklich unter unseren Füßen weggerissen wird? Der Text beginnt schon mit einem Hammerschlag. Für uns Christen sollten wir alle Ohren spitzen. Da steht nämlich, wir wissen, ihr Lieben, wir wissen. Und damit meint Paulus nicht nur ein allgemeines Wissen, er meint ein Wissen über Gott, das Leben, die Welt, die Zukunft, die Zeit und die Ewigkeit. Dieses Wissen, was heute weithin abhanden gekommen ist, kommt hier zur Sprache. Wir wissen. Er formuliert das in einer solchen Gewissheit, dieses Wissen, dass es sogar grammatikalisch zum Ausdruck kommt, mit einer ganz bestimmten Form, die könnte man so übersetzen: ich weiß ganz gewiss. Und diesen Anteil am Wissen der Offenbarung Gottes wünsche ich uns heute Morgen in einer vielleicht neuen Perspektive. Wir wissen. Was wissen wir? Dass denen, die Gott lieben. Das heißt mit anderen Worten, aha, es gibt offensichtlich einen Gott. Und zweitens, es gibt einen Gott, den man lieben kann, einen Gott, der unser Gegenüber ist, mit dem man eine Beziehung pflegt. Das ist allgemeines Wissen eigentlich der christlichen Gemeinde. Aber es wird hier noch einmal ganz besonders betont. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, und jetzt kommt die Zuspitzung, alle Dinge zum Besten dienen. Oder wie man auch wörtlich übersetzen kann, dass alle Dinge zum Guten mitwirken. Da steht das schöne Wort, das heute zumindest den technisch vertrauten Hörern bekannt ist, nämlich Synergie. Wo wir denken, dass negative Dinge in der Politik, in der Gesellschaft, im persönlichen Leben, in der Ehe, in der Familie, in der Kinderziehung, das, was uns aufregt und niederreißt, dass das alles uns kaputt machen müsste, wird hier bezeichnet als Synergie, als einen Effekt, der mitwirkt, dass das Gute, ja das Beste von Gott in unserem Leben geschieht. Nichts vom Negativen für einen Christen, der Gott liebt, nichts von den negativen Dingen, die wir erleben, hat eine negative Auswirkung auf unser Leben, sondern eine positive Auswirkung, auch wenn wir krank sind, auch wenn wir arbeitslos werden, auch wenn wir in familiäre Schwierigkeiten geraten oder andere Dinge erleben. Das alles ist nicht schön, ohne Frage. Wer will schon Unschönes in seinem Leben erfahren? Aber es geht um die Kernfrage, welche Wirkung hat das auf unseren Glauben, auf unsere Ewigkeit, auf unsere Lebensgestaltung? Und da ist auch das Negative hier ganz ausdrücklich erwähnt als ein Synergieeffekt. Es wirkt mit zum Guten, ja zum Besten auf dem Weg zu Gott in die Ewigkeit. Ich lese den Satz noch einmal so vor. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Dieser schöne Geburtstagsspruch, den wir auf Geburtstagskarten finden, ihr Lieben, der hat es gewaltig in sich. Den kann man nicht locker vom Hocker einfach so verschenken. Darüber muss man unbedingt nachdenken, was das heißt. Und mir würde sofort, da ich ein bisschen kritisch bin in meiner Grundstruktur, wenn ich ein Atheist oder ein Agnostiker wäre, würde ich sofort sagen, bitte beweise es. Ja, wie kommst du zu so einer Aussage? Oder wie kann die Bibel überhaupt so etwas vermuten, dass alle Dinge, auch die schlimmen Dinge, zum Besten meines Lebens gereichen können? Das ist eine berechtigte Frage. Und ihr Lieben, die Bibel lässt uns nicht im Stich. Ich erinnere immer wieder daran, auch wenn ich unter euch bin, die Bibel ist Offenbarung Gottes. Hier haben nicht nur Menschen einfach mal zufällig aus einer frommen inneren Stimmung heraus irgendwelche Sätze geschrieben. Nein, das ist eine Offenbarung, das ist eine Vermittlung der Substanz des ewigen Gottes, wie er mit dieser Welt, mit ihrer Geschichte und mit unserem persönlichen Leben umgeht und welche Dinge er bereits vorbereitet hat. Und so heißt die Antwort hier eigentlich phänomenal, denn die er ausersehen hat, bleiben wir bei diesem Halbsatz einmal stehen, die er ausersehen hat, man müsste hinzufügen in Ewigkeit. Die er ausersehen hat, ist ein Wort der Liebe. Als ich die Trudi ausersah, da habe ich die eine unter den 100.000 gefunden. Und diese eine meine ich. Und so sollen wir, das ist hier die Antwort der Offenbarung Gottes durch Paulus, für uns heute Morgen auch, wir dürfen uns alle von Ewigkeit her als Geliebte wissen. Das ist der Grund, das ist der ewige Grund, der uns trägt. Gott liebt uns, er hat uns ausersehen, er hat ein Auge auf dich geworfen, darum bist du heute Morgen hier. Darum glaubst du, darum liebst du Gott, wie es hier steht, die aber Gott lieben. Darum sind wir mit ihm unterwegs, darum sind wir innerlich hellwach für sein Wort und für den Heiligen Geist. Der Grund dafür liegt in einer ewigen Entscheidung des lebendigen Gottes, in einer ewigen Entscheidung, nicht in einer zeitlichen. Nämlich er hat uns ausersehen von Ewigkeit her. Wir haben einen Gott der Liebe, der von Ewigkeit her die Weichen der Welt und die Weichen unseres persönlichen Lebens stellt. Der Text geht noch weiter. Er hat nicht nur uns ausersehen als sein Gegenüber, als seine Geliebten, sondern er hat uns auch ganz besonders willentlich bestimmt, dass unser Leben sinnvoll ist. Er hat uns vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleich zu werden. Das heißt, wir alle bedürfen der Verwandlung und Gott hat von Ewigkeit her aufgrund des Sündenfalls bereits einen Plan vorbereitet, der dieses gewaltige Defizit, das jeder Mensch in seinem Leben spürt, nämlich diese Uneinheit mit dem Ewigen, diese Unkenntnis von der Transzendenz, diese innere Rebellion gegen Gott aufzulösen durch die Vorherbestimmung der Umwandlung in das Bild seines Sohnes. Jesus ist gewissermaßen das Grundmodell des heilen Menschen. Und nach diesem Modell bewertet uns Gott heute Morgen auch alle. Wir sind alle an diesem Modell orientiert. So sieht uns Gott, wie er Jesus sieht, er ist sozusagen das Vorbild, das Abbild, damit unser verletztes Ebenbild wieder gesund wird und in Ordnung kommt. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollen dem Bild seines Sohnes. Und dann geht der Text weiter, die er aber vorherbestimmt hat, die er auf den besten Weg gestellt hat durch ihre Bekehrung und Wiedergeburt, die von Ewigkeit her beschlossen war, die hat er auch berufen. Ihr Lieben, von Berufung ist heute auf vielerlei Art und Weise in christlichen Gemeinden die Rede. Wir wollen alle unsere Berufung entdecken. Welche Begabung habe ich? Wo soll ich eine Aufgabe übernehmen? Welchen Wert habe ich? Wozu hat Gott mich bestimmt? Alle diese konkreten persönlichen Fragen bewegen uns heute sehr stark. Aber das ist hier nicht gemeint. Unter Berufung ist hier gemeint, er hat uns berufen zur Kindschaft, dass wir seine Kinder sind, seine Söhne und Töchter. Auch das ist eine Entscheidung, die Gott getroffen hat und nicht wir. Alles, was hier steht, dieses Außersehen, vorherbestimmt und nun berufen, sind Entscheidungen Gottes für uns. Gott hat die Entscheidung getroffen, dass du heute glauben kannst, nicht du. Wir sagen alle miteinander sehr schnell, ich habe mich dann und dann bekehrt. Ihr Lieben, das ist eigentlich eine unbiblische Aussage, denn wir können uns gar nicht bekehren aus eigenem Wollen. Niemand kann sich bekehren, weil er es gerade mal will. Niemand kann sich bekehren, weil er Lust darauf hat oder weil er so erzogen worden ist oder weil er die Gemeinde 20 Jahre erlebt hat. Nein, dass wir uns bekehren können, ist die Folge, die Frucht einer ewigen Entscheidung Gottes, nämlich dass Gott dich liebt, dass er dich vorherbestimmt hat, dass er dich berufen hat zu seinem Kind, zu seinem Sohn und zu seiner Tochter. Ihr Lieben, das geht den meisten Christen heute völlig abhanden, dass Gott der Initiator unseres Heils ist und nicht wir. Das kann eine unglaubliche Gelassenheit in unser Leben bringen. Gott hat alle Seile deines Lebens in der Hand. Alles, was geschieht, entspricht seinem Plan. Selbst das, was du tust, selbst deine Schuld, deine Sünde, selbst das ist Gott bekannt. Und er baut es in seinen Plan der Liebe und der Vollendung ein. Darum kann er sogar sagen, hier der Apostel Paulus, die er berufen hat als Kinder Gottes, die hat er sogar gerecht gemacht. Er hat uns sogar die Schuld vergeben. Er hat uns versöhnt mit Gott. Auch das hat er bereits in Ewigkeit entschieden. Das ist unser Fundament, das uns trägt. Aber vielleicht denken wir, naja gut, Jesus am Kreuz hat uns gerecht gemacht, das glaube ich schon immer. Aber das ist ein ewiger Plan. Wir müssen noch weiter zurückdenken, um die Größe und um die Macht und um die Allmächtigkeit Gottes wirklich zu verstehen. Er hat uns gerecht gemacht durch Jesus am Kreuz, das ist richtig. Aber in Ewigkeit hat er sich für dich, der du heute Morgen hier bist, entschieden, dieses Wort zu hören und diesem Wort zu folgen und zu glauben. Und er geht noch einen Schritt weiter. Er sagt, er hat uns nicht nur gerecht gemacht, er hat uns sogar verherrlicht. Das heißt, mit anderen Worten, Gott sieht jeden von uns, die wir hier alle heute Morgen noch mit Begrenzungen, mit Schuldgefühlen vielleicht, mit Anklagen, mit Verdammnisgefühlen oder mit Unzufriedenheit sitzen. Gott sieht dich schon als vollendetes Kind Gottes, ohne Makel. Ohne Schuld, ohne Anklage, ohne alles, was wir immer so gern als negative Stimmung in uns wahrnehmen. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Er sieht dich schon vollendet. Und er garantiert es auch. Denn das angefangene, das gute angefangene Werk in dir, oder das Werk, das er angefangen hat, das wird er auch vollenden. Er selbst garantiert unser Heil. Ich denke, wir brauchen heute, gerade in unserer Zeit, die voller Subjektivität, voller Gefühle, Emotionen und voller Selbstreflexion ist, wir brauchen diese objektive Wahrheit der Offenbarung Gottes, der Heiligen Schrift, die uns immer wieder darauf hinweist, dass Gott uns trägt und nicht wir tragen Gott. Gott hat sich für dich und für mich entschieden. Darum sind wir hier. Darum versammeln sich Millionen Christen weltweit heute, um das auch durch das Wort Gottes in vielfacher Weise zu vernehmen. Wenn Paulus das hier so niederschreibt, wir sind von Ewigkeit her ausersehen, von Ewigkeit her von Gott vorherbestimmt, von Ewigkeit her als Kinder Gottes berufen, von Ewigkeit her gerecht gemacht und von Ewigkeit her verherrlicht. Gott hat uns schon vollendet, obwohl wir noch in der Unvollkommenheit leben. Dann ist selbst Paulus über diese Aussage höchst erstaunt, wenn der nächste Satz heißt, was sollen wir nun dazu sagen? Was sollen wir nun dazu sagen? Es gibt kein irdisches, intellektuelles Argument darauf, wie man das erklären kann. Ihr Lieben, vor dieser Tatsache kapituliert unser Denken. Ja, es stimmt. Wir können Gott nicht verstehen. Gott ist unerreichbar in seiner Weisheit, unerforschbar in seiner Liebe, unbegreiflich in seinem Handeln. Das wieder zu erkennen und darin seine Geborgenheit zu finden, alles ist in Gottes Hand. Ihr Lieben, darauf kommt es an. Und indem er selbst so seufzt und fragt und spürt, dass sein eigener Intellekt an die Grenzen stößt, kommt er zu einer vierfachen Testfrage. Er sagt, ich kann das einfach nicht so stehen lassen, was ich jetzt alles hier behauptet habe, was mir Gott offenbart hat. Das kann nicht einfach unerklärt und undefiniert im Raum stehen bleiben. Ich muss den Römern und den Memmingern und den Kemptnern und den Deutschen erklären, was für eine Qualität hier in die Welt gekommen ist. Und Paulus versucht mit uns heute Morgen einen Test durchzuführen, ob das stimmt, was Gott von Ewigkeit her für uns beschlossen hat. Denn wir alle könnten heute Morgen sagen, ja, das stimmt aber nicht mit meinen Gefühlen überein. Das stimmt nicht mit meinem Lebensstil oder mit meiner Lebenserfahrung überein. Ich habe so viele Gegenargumente gegen solche absoluten Behauptungen über Gott und über mein Leben. Das alles könnten wir jetzt sozusagen hier vorne hinlegen. Und das weiß Paulus. Er weiß, dass die Aussagen, die er über Gott macht, alle unsere Vorstellungen sprengen. Und darum muss er einen geistlichen Beweis antreten und uns vor Augen führen, dass das die Wahrheit ist, dass Gott nicht lügt und dass auch das Wort Gottes hier mehr als nur ein Menschenwort ist. Also, was sollen wir nun hierzu sagen? Und seine erste Schlussfolgerung ist, ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Ist Gott für uns? Und damit behauptet er ganz prinzipiell, Gott ist für dich. Gott ist für dich. Das ist eine stereotype Aussage im ganzen Neuen Testament. Gott ist für uns. Das müssen wir richtig inhalieren, um das zu verstehen. Und ich würde gern erkennen, dass ihr mit ganzem Herzen dabei seid, das zu verstehen. Gott ist für dich. Ich sage es noch einmal. Weil wir alle von Natur aus fast das Gegenteil reflektieren. Gott ist gegen uns. Die gesamte Kirchengeschichte hat immer wieder durch die Großkirchen in die Welt hinein posaunt, Gott ist gegen dich und du musst bestraft werden wegen deiner Sünden. Und du kannst nicht vor Gott treten, es sei denn, du kniest demütigst dich in einer Weise vor Gott, dass er dich annehmen wird. Hier wird eine Grundentscheidung verkündigt, die immer gilt, bis in Ewigkeit. Gott ist für uns. Können wir das mal gemeinsam bekennen? Gott ist für uns. Was immer du getan hast, ist völlig egal. Gott ist für uns. Ihr Lieben, dieses Wort ist einzigartig. Wie man so sagt, es ist Gold wert. Auch psychologisch betrachtet. Es ist Gold wert. Wir erleben ja überall in der Welt Gegnerschaft. Überall. Bis in die Arbeitsplätze, vielleicht bis in die Ehe hinein erleben wir Gegnerschaft. Zwischen Mann und Frau zum Beispiel. Und hier gibt es eine Stelle, von Ewigkeit her disponiert, von Ewigkeit her gewollt und in Christus Jesus am Kreuz dargestellt: Gott ist für uns. Wie immer es auch um uns steht. Gibt es einen Beweis dafür? Kann ich das hinterfragen? Warum ist Gott für uns? Oder wie hat er das bewiesen? Paulus sagt: Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Das ist der erste Test, den wir hier durchgehen miteinander. Gott ist für uns. Welche Gegnerschaft könnte denn gegen uns sein? Wo richtet sich eine Kraft oder eine Macht gegen uns? Ich glaube, jeder kennt das. Ich habe diesen Text sehr lange reflektiert und bin zu einem ganz bestimmten Ergebnis gekommen. Wer kann gegen mich sein? Wer kann gegen uns sein? Wie könnte die Antwort lauten? Wer kann gegen mich sein? Ihr Lieben, ich selbst. Ich selbst bin mir der größte Gegner. Wir haben Prägung, wir haben eine erziehende Geschichte im Hintergrund unseres Lebens. Wir sind durch Schulen gegangen, durch Universitäten oder durch Arbeitsplätze. Wir sind fehlgeprägt in jeder Weise und wir alle sprechen irgendwie vom schlechten Gewissen. Ja, wenn wir dies und jenes tun, kommt sofort das schlechte Gewissen, das uns anklagt und das uns fertig macht und das uns jeglichen Wert nimmt, uns in Frage stellt. Also wir selbst sind im Grunde unsere eigenen Feinde. Und das wird hier aufgelöst. Paulus sagt, das soll ein Ende haben bei dir, dass du dich ständig selber fertig machst und dass du dich selbst dauernd in Frage stellst. Und dass du dir keinen Wert zukommen lässt. Das darfst du jetzt und hier aufgrund dieses Wortes heute Morgen fallen lassen in deinem Leben. Gott ist für dich. Wer kann gegen dich sein? Wer kann gegen dich sein? Das ist eine explosive Aussage, die uns von allen Ketten der Selbstverdammung lösen könnte. Gott ist für uns. Wer kann gegen uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat am Kreuz, der für uns starb, der alle unsere Schuld trug, für uns alle dahingegeben. Und wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Das ganze Leben wird dann zum Geschenk. Auch das Schwierige. Auch das Schwierige wird umgepolt zu einer Fähigkeit Gottes, dass er durch das Schwierige in deinem Leben Gutes wirkt. Einzigartig, wo gibt es das sonst? Das Schwierige wird ja vor allem dadurch schwierig, dass ich es schwierig mache. Wenn ich aber glaube, dass das Schwierige eine Komponente Gottes in meinem Leben ist, die mir zum Besten verhelfen will, die Beziehung zu Gott stärkt, dann bekomme ich auch zum Schwierigen eine positive Einstellung. Eine zweite Front, die uns hier Paulus vorstellt, wie diese Wahrheit, dass wir ausersehen, vorherbestimmt, berufen, gerecht gemacht und verherrlicht sind, weil Gott das wollte und weil sein Wille uns trägt, ist die andere Testfrage: Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? könnte man bei der ersten Testfrage sagen, ja, das Gottesbild in mir, das anklagende Gottesbild in mir, macht mich zum Feind Gottes. So ist es in der zweiten These, unser eigenes Herz. Wenn uns unser Herz verklagt, sagt Johannes, wenn uns unser Herz verklagt, ist Gott größer als unser Herz und weiß um alle Dinge. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Das kennen wir auch sehr gut, diese Selbstanklage, die sich steigern kann bis zur Selbstverdammung, dass nichts Gutes mehr von uns vor Gott übrig bleibt. Das ist unsere Art. Das ist der Wurzelboden unseres Misstrauens gegen Gott, der zurückschlägt auf uns selber. Dass wir uns selber anklagen und selbst verdammen und nichts Gutes mehr an uns finden. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Ihr Lieben, wir können unsere Anklagen oder unser Versagen gar nicht rechtfertigen. Es ist nicht möglich. Wir können uns nicht vor Gott in ein gutes Licht stellen. Es ist nicht möglich. Wir sind zu abgründig verdorben, als dass wir das könnten. Aber Gott hat es für uns getan. Er hat dich und mich schon längst in Christus gerecht gemacht. Wir sind schon gerechtfertigt. Er hat schon alles getan. Es ist vollbracht. Und das wieder zu erkennen, das wieder zu verbinden mit meinem persönlichen Leben und Glauben, könnte unserem Leben mit Gott eine neue Freude bringen. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Jetzt ist er hier. Gott ist jetzt in Christus gegenwärtig und er zeigt dir, er verkündigt dir, er lehrt dir die Botschaft, du bist gerecht, auch wenn du das subjektiv nicht bestätigen kannst. Subjektiv sind wir alle Sünder und Schuldner, aber Gott hat bereits die Lösung durch den Glauben in dein Leben hineingelegt, sodass du jubeln und jauchzen und dich freuen kannst, auch über dich. Ja, auch über dich selber. Es gab ganze Phasen in der Kirchengeschichte, da haben Christen, wenn sie an Gott gedacht, ich habe das selbst gesehen als kleiner Junge, wir haben eine Zeit lang auf einem Dorf gewohnt und da sind die Leute morgens in die Kirche gegangen, und zwar die ganze Straße war schwarz gekleidet sozusagen. Und da ist mir als kleinem Jungen aufgefallen, die Leute haben alle einen geknickten Kopf und schief auf die Seite, so als würden sie alle zu einer Beerdigung gehen. So sah das aus. Für sie war Kirchgang ein Trauergang. Und das Leben mit Gott eine einzige Funktion des Aufpassens, dass man nicht daneben tritt. Ihr Lieben, es ist genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil. Wir kommen mit Freude vor sein Angesicht. Wir kommen mit Jubel in sein Haus. Das geschieht ja nachher auch noch. Wenn wir Abendmahl feiern und wenn wir im Lobpreis ihm begegnen, dann dürfen wir von innen heraus jubeln, jeder nach seiner Art, der eine laut, der andere leise, der eine cholerisch und der andere phlegmatisch. Das Temperament spielt dabei immer auch eine Rolle, das ist ganz klar. Aber jeder darf jubeln und jauchzen in seiner Art, weil er erlöst ist. Weil die Verdammung und die Selbstanklage und auch die Gottverdammnis ja ein Ende hat in Christus am Kreuz. Alles in Ordnung, es ist vollbracht. Es gibt noch eine dritte Front, die uns attackiert. Wer will uns verdammen? Die erste Frage hieß, wer will gegen uns sein? Das sind wir selber oft. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Unser eigenes Herz. Wer will verdammen? Ja, wer will verdammen? Wer verdammt uns denn? Ihr Lieben, da gibt es da gibt es einen Weltgeschäftsführer, dessen Geschäft lautet, zu verdammen, von morgens bis abends. Das ist der Satan selber. Der Satan. Satan heißt auf Hebräisch Widerstand. Das ist der, die Macht, die ständig Widerstände in dein Leben haut. Ständig Widerstände und Rebellion gegen Gott. In Fragestellung Gottes, Gott ist tot, Gott kann gar nicht leben. Wenn er leben würde, uns lieben würde, würde er so nicht handeln. Also die permanente Rebellion unseres Herzens und die intellektuelle Infragestellung Gottes, das ist das Geschäft des Satans. Wer will verdammen? Er verdammt mich, er verdammt die ganze Welt, er bringt die ganze Welt in Verruf. Das erleben wir heute ja weltweit. Es treten Menschen auf, die bringen die Welt in Verruf. So hat Gott sich die Welt nicht gedacht. Aber die Botschaft lautet, wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Er tritt ständig als der hohe Priester für jeden Einzelnen von uns ein. Er tut alles, damit der Ankläger der Brüder bei Gott nicht ankommt und nichts ausrichten kann. Jesus schützt uns vor der Anklage des Bösen und er befreit uns von dieser ständigen Erfahrung, die wir im Alltag möglicherweise mehr als genug erleben. Diese Stimme aus dem Hintergrund, diese unverschämte Stimme, die Gott und uns selbst verdammt. Aber da gibt es noch einen Grund. Es gibt eine vierte Front, die bei den meisten Menschen heute als die wichtigste angesehen wird, nämlich die Umstände. Sprechen nicht alle Umstände, in denen wir und die Welt heute lebt, gegen Gott und seine Liebe und seine Vorherbestimmung zum Guten? Die Frage, wer will uns scheiden? Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Gibt es irgendeine Erfahrung, irgendeine Tatsache? Selbst wenn die IS hier reinkäme mit einem Schwert und würde vielleicht mich zuerst herausholen und niedermachen und dann kommen alle anderen dran. Selbst dann, wenn wir, wie Jesus sagt, das Leben verlieren. Matthäus 10. Habt keine Angst, wenn sie euren Körper antasten. Habt keine Angst. Mehr können sie nicht. Sie können euch nicht das wahre Leben nehmen. Sie können euch nur eure Behausung nehmen. Das ist alles. Unangenehm vielleicht, ja, unbedingt. Keiner will das. Aber damit hat keine Macht der Welt dich im Griff. Keine Macht der Welt. Weil jeder von uns in Gottes Griff in Ewigkeit ist. Also wer will uns scheiden? Und da wird hier aufgezählt, Leid oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Nacktheit, also Armut oder Gefahr oder eine tatsächliche Bedrohung durch das Schwert. Dann kommt doch Paulus zu der Aussage, in diesem allem, was uns da widerfährt. Und Paulus konnte ja auflisten, was er persönlich alles erfahren hatte. Schlimmste Dinge hat er erlebt. Steinigung und was nicht alles. Er sagt, in diesem allen überwinden wir weit. Überwinden wir weit. Das muss man sich mal vorstellen. Im Urtext steht es noch steiler. Wir sind in allem Supersieger durch Christus. Supersieger. Ich weiß, ihr Lieben, wenn ich dann plötzlich krank bin und vielleicht ein Pflegefall und am Ende bin und gar nichts mehr kann, dann muss das nochmal durchgetestet werden. Ohne Frage. Man kann leicht, auch leichtfertig darüber reden. Aber es zu erleben, ist eine ganz andere Frage. Aber wir werden hier ermutigt, ihr Lieben, alle, jeder mit seinen Lebensumständen, diese Tatsache zu glauben, Gott zu vertrauen, dass er bei uns ist in jedem Augenblick, auch wenn es uns an den Kragen geht, dass er bei uns ist und dass er uns trägt, ja, dass er uns die Kraft gibt, in allem zu überwinden durch den, der uns geliebt hat. Was für ein Wort. Weil er uns liebt. Unendliche Liebe. So, das sind die vier Fronten. Also, meine Prägung, mein Misstrauen gegen Gott, mein Herz, der Satan und die Umstände meines Lebens. Alles könnte gegen Gott sprechen. Alles könnte gegen Gott sprechen. Aber Paulus tritt den Beweis an. Gott hat alles getan. Die Entscheidung der Liebe für uns, für alle, die ihm gehören, diese Entscheidung hat er dokumentiert am Kreuz von Golgatha und in der machtvollen Auferstehung Jesu Christi, im Aufstieg zum Himmel und im Kommen des Heiligen Geistes, der uns Kraft gibt, ihm nachzufolgen, und in der kommenden Wiederkunft, wo ein neuer Himmel und eine neue Erde dann aufleuchten werden. Und ich bitte uns im Namen Jesu, dass wir diese Wahrheit heute Morgen ja als etwas aufnehmen, das uns zutiefst sättigt und erfüllt und bereit macht, alles zu geben und um zu diesem Gott, der uns so geliebt hat, zu gehören. Gott segne euch. Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass wir jetzt auch das ganz direkt und fühlbar, spürbar auf uns wirken lassen dürfen beim Mahl des Herrn, dass du deinen Leib für uns brechen ließest und dein Blut für uns hingabst, dein Leben in die Waagschale geworfen hast durch Jesus, damit wir das erlöste, vollkommene und vollendete Leben empfangen. Ich bitte dich, Herr, dass du eine große Freude darüber unter uns freisetzt. Amen.